Ja, ich freue mich, heute in eurer Mitte zu sein. Wir beten weiterhin regelmäßig für euch in Wuppertal, so dass wir uns deswegen umso mehr freuen, in eurer Mitte zu sein und dann nochmal die Gesichter vor Augen zu haben und auch die Geschwister hier und das Zusammenkommen zu sehen und auch in eurer Mitte zu sein. Wenn man in so einer Gemeinde kommt, die man doch wenig kennt, also ich kenne es jetzt einzelne, aber wenig kennt, dann fragt man sich intensiver, was soll man denn predigen? Und das, was ich euch heute mitgebracht habe oder was ich euch heute verkündigen will, ist etwas, was mir selbst in letzter Zeit sehr nachgegangen ist. Das heißt, es ist etwas, wo der Herr mir seinen Finger auf mein Leben gedrückt hat und auf meine Situation. Und ich gebe euch etwas von dem weiter, was Gott an meiner Seele getan hat. Aber ich denke, und das ist das Besondere dran, wir wollen nämlich ins Leben von Petrus schauen, dass gerade der Petrus so uns in der Bibel dargestellt ist, weil er, weil Gott durch ihn vielen helfen wollte und vielen Ausrichtung geben wollte. Sonst hätte der Herr das nicht so aufgeschrieben. Ich bin auch froh für die Einleitung, denn gerade dieses Gebet, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe und erfahre, wie ich es meine, hat sehr viel damit zu tun, was wir gleich sehen wollen, nämlich die Haltung von David, wie er betet, hat sehr viel damit zu tun. Wir wollen noch einmal stille werden und den Herrn um seine Hilfe anrufen. O Vater, wir danken dir für dein Wort und du weißt, wie unfähig wir sind, recht damit umzugehen, denn du bist der ewige und heilige Gott. Und wir erkennen bei weitem nicht, wie groß deine Heiligkeit ist und wie sehr du zu fürchten bist. Und darum umso mehr bitten wir dich um die Anwendung, um das Wirken deines Heiligen Geistes, sowohl in der Verkündigung als auch im Hören und in besonderer Weise auf die Antwort unseres Herzens. Amen. Ja, ich möchte erstmal zwei Texte mit euch lesen, die sehr zentral sind, und zwar Matthäus 26, Vers 69 erstmal. Matthäus 26, Vers 69. Hier geht es schon dem Leiden Jesu zu und sie haben das Abendmahl gefeiert und da lesen wir dann ab Vers 69. Petrus aber saß draußen im Hof und eine Magd trat zu ihm und sprach, auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Er beleugnete vor allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er dann in den Vorhof hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die dort waren, auch dieser war mit Jesus, dem Nazarener. Und er leugnete nochmals mit einem Schwur, ich kenne den Menschen nicht. Bald darauf aber traten die Umstehenden herzu und sagten zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und sogleich krähte der Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, das er zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Nun schlagt mit mir auf Johannes Kapitel 20. Johannes Kapitel 20. Entschuldigung, Johannes 21. Ich lese ab Vers 15. Johannes 21. Ab Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortet ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Folge mir nach. Nun, ich will nicht so sehr in die Einzelheiten dieses Textes heute gehen, sondern ich will euch ein bisschen mitnehmen in diese Entwicklung. Das heißt, wir wollen sozusagen eine größere Gesamtschau auf das Ganze haben, weil darin in besonderer Weise das Handeln Jesu im Leben von Petrus deutlich wird. Gott handelt hier an einem seiner Jünger. Petrus war der Jünger, der sehr oft eine Vorreiterrolle spielte. Er war einer der Jünger, der besonders ausgewählt wurde, wenn es um besondere Herausforderungen ging. Er war der Jünger, der mit auf den Berg der Verklärung durfte. Sein Name wird meistens als erstes genannt. Er war der Jünger, der mit nach Gethsemane gerufen wurde. Er war der Jünger, der gesagt hatte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, du bist Petrus, auf dieses Bekenntnis oder auf dieses Bekenntnis will ich meine Gemeinde bauen. Er war der Jünger, der berufen war, Ältester und Leiter der Gemeinde zu werden. Aber er war auch der Jünger, der später die Pfingstpredigt hielt. Ein Jünger also, der in besonderer Weise begnadet war von Gott. Und als in Johannes 6 viele Menschen weggingen von Jesus, weil ihnen die Rede von Jesus nicht gefiel, da sagte Jesus zu den Jüngern, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus war es, der antwortete, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wenn wir nun Johannes 1 aufschlagen und auf seine Berufung sehen, da heißt es hier, dass der Andreas den Petrus zu Jesus bringt, und dann heißt es in Vers 41, dieser, also der Andreas, findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt, der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt, Stein. Sie haben noch kein Wort gewechselt. Jesus sieht den Petrus. Und das Erste, was er hören muss, ist, du bist Simon, Jonas Sohn. Petrus, ich kenne dich. Ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Aber ich kenne auch deine Abstammung. Wir würden heute sagen, ich kenne deine Gen und deine Veranlagung. Ich kenne alles von dir. Denn du bist der Sohn des Jonas. Und ich habe eine Absicht, nämlich dich zum Petrus zu machen, zu einem Felsen. Und es ist ganz wichtig in der Berufung, als Jesus Petrus berief, da gab er ihm schon das Zeugnis, Petrus, ich berufe hier keinen Jünger, den ich nicht durch und durch sehe. Und den ich kenne, von dem ich auch weiß, wie er reagieren wird in verschiedenen Situationen, von dem ich weiß, wer er ist. Das ist eine erstaunliche Begrüßung. Und ich glaube, Jesus hat sie ihm gegeben, um ihm zu helfen. Ihm zu helfen, zu verstehen, dass Gott nie überrascht ist. Jesus würde nie überrascht sein über Petrus. Und deswegen habe ich die Verleugnung gelesen. Jesus war auch nicht überrascht über seine Verleugnung. Aber wollen wir etwas weiter aufschlagen? Und zwar, jetzt gehe ich ins Matthäus-Evangelium wieder, Matthäus 26. Wie gesagt, ich nehme nur ein paar Etappen heraus. Matthäus 26, Da heißt es in Vers 30, ab Vers 30, und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus spricht zu ihm: Wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Aber wir schauen auf Petrus. Wisst ihr, was Petrus hier macht? Er ist überzeugt, dass sein Urteil über sich selbst besser und richtiger ist als das Urteil der Schrift. Zweitens, er ist überzeugt, dass sein Urteil über sich selbst der Wahrheit näher ist als das Urteil seines Erlösers. Merken wir? Der Herr Jesus hatte ihn begrüßt: Du bist Simon, Jonas Sohn. Er hatte doch offenbart, dass er sein Herz kennt. Aber hier, wo Jesus sagt, die Schrift sagt, da hält er das vor, was geschrieben steht. Und Jesus wusste, dass alles sich erfüllen musste, was geschrieben steht. Nur nebenbei gesagt, es musste deswegen sich so erfüllen, weil niemand, kein Mensch Gott bei der Erlösung helfen kann und noch helfen konnte, noch je helfen wird können. Aber Jesus zitiert hier die Schrift und sagt zum Petrus oder sagt zu seinen Jüngern: Ihr werdet alle an mir Anstoß nehmen. Was Petrus hier macht, ist, dass er sein Urteil nicht dem Urteil der Schrift unterwirft, sondern meint sogar, sein Urteil über sich selbst ist besser, ist genauer. Und hier stellt sich die erste Frage, und zwar die Frage: Wie denken wir über uns selbst? Wie urteilen wir über uns selbst? Was meinen wir denn, was Gott von uns halten muss und wie er über uns denken muss? Hier war ein Widerspruch. Und die Frage, die sich uns stellt, ist: Bist du bereit, dein Urteil anhand der Schrift zu überprüfen? Bist du bereit, dein Urteil anhand der Schrift zu überprüfen? Und magst du noch so sehr eine Einschätzung von dir haben oder noch so sehr überzeugt sein von deiner Einschätzung über dich selbst? Bist du bereit, das Urteil der Schrift anzuerkennen? Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie sind alle untauglich geworden. Das ist das Urteil der Schrift. Ich bin ein wahrheitsliebender Mensch, sagt einer. Die Schrift sagt, trügerisch ist das Herz, mehr als alles. Alle Menschen sind Lügner. Unsere Gesellschaft sagt uns, wir müssen das Selbstvertrauen stärken. Die Schrift sagt, verflucht der Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und es in Herz vom Herrn weicht. Wir merken, es ist ein Riesenwiderspruch zwischen dem, was wir allgemein hören und leider auch zwischen dem, was wir über uns denken, oft über uns denken, zu dem, wie der Herr Jesus uns sieht und was er über uns denkt. Das zweite ist, was Petrus hier tut, ist, er widerspricht direkt dem Herrn Jesus. Der Herr Jesus war auf der Erde, er ging mit ihm und er sagt dem Petrus direkt: Du wirst mich dreimal verleugnen. Und was meint Petrus? Petrus meint, wenn alle, ich nicht, Merkt ihr, was er dachte? Er dachte sogar, dass er eine bessere Frömmigkeit hatte als alle anderen Jünger. Und vielleicht deswegen, weil Gott ihm in besonderer Weise bevorzugt hatte, erleuchtet hatte mit einem klaren Zeugnis. Und so meinte er, dass seine Loyalität zu Christus größer wäre als die Loyalität anderer. Ist das nicht tief in unserem Denken drinne, dass wir glauben, wir lesen in der Bibel von der Verführung in der Endzeit und wir glauben, jawohl, die Verführung in der Endzeit ist da. Aber draußen, rechts und links. Bei mir nicht. Bei mir nicht. Ich nicht. Lest mal Matthäus 24. Interessant ist da, dass es da heißt, Jesus sprach zu Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas. Vier der führenden Apostel werden mit Namen genannt und der Herr sagt, hütet euch vor der Verführung. Habt Acht auf euch selbst. Habt Acht auf euch selbst. Wir sehen schon, die Warnung war hier vorher schon dem Petrus gegeben und der Petrus hat es nicht gesehen. Er hält also sein Urteil gegen dem Urteil des Herrn. Und obwohl der Herr hier nicht da ist, so ist doch der Heilige Geist da. Und wir müssen zwei Dinge tun. Nämlich das erste ist, das Urteil der Schrift unserem eigenen Urteil überordnen. Erstens, und auch wenn unser Verstand uns das Gegenteil sagt, Sprüche 2 sagt, Sprüche 3, verlass dich auf dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das heißt, glaube nicht, dass dein Verstand in der Lage ist, ein klares Urteil über dich selbst zu fällen. Denn er kann ein Knecht deiner Lust, deines Willens, deines Egoismus sein, deiner Arroganz sein und hat noch lange nichts mit Wahrheit zu tun. Verlass dich auf den Herrn. Das zweite ist, der Jesus sagt dem Petrus direkt, wir brauchen die Schrift, um uns selbst zu beurteilen und wir brauchen den Heiligen Geist. So, heute ist der Heilige Geist der Stellvertreter hier Christi auf Erden. Der Heilige Geist ist der, den der Herr gesandt hat, um uns zu helfen, um an seiner Stelle dieses Werk zu tun, was Jesus an Petrus getan hat. Der wird euch über alles belehren, hat Jesus gesagt. Der wird euch in alle Wahrheit leiten. Wir müssen dem Urteil des Heiligen Geistes vertrauen und nicht unserem eigenen Urteil. Die Frage, die sich hier stellt, ist, bist du bereit, aufzuhören, dir selbst zu erzählen, wer du in den Augen Gottes bist und dich einfach nur dem Urteil der Schrift zu stellen und den Herrn zu bitten, durch seinen Heiligen Geist dir sein Urteil ins Herz hineinzulegen. Das Schöne ist, du kannst es tun im Bewusstsein, dass du zu einem Gott kommst, der dich durch und durch kennt. Er kennt dich doch. Er weiß doch alles über dich. Wie töricht, ihm was erzählen zu wollen. Er kennt dein Herz. Er kennt deine ganzen Versagen. Er kennt den Abgrund deiner Gedanken. Er kennt die Diskrepanz zwischen deinem Urteil und dem, wie es wirklich ist. Und wisst ihr, was er sagt? Er sagt es so schön in Jesaja, er sagt, kommt, lasst uns miteinander vor Gericht treten. Beim Gericht wird nicht ein Schwamm drüber gemacht. Beim Gericht werden die Sachen analysiert. Da wird alles genau gegenübergestellt, Beweise, Anklage und so weiter, alles wird genau analysiert. Und Jesus sagt, Gott sagt zum Volke Israel, und es war wirklich in tiefen Sünden gefallen, sagt, kommt, lasst uns miteinander vor Gericht treten. Und dann sagt er, wenn eure Sünden blutrot sind. Das heißt, wenn eure Sünden sind wie die Sünden Kains, sie sollen schneeweiß werden. Ich rufe euch in mein Gericht, stellt euch unter mein Urteil. Und wenn ihr euch unter meinem Urteil stellt, sagt er, ich will all eure Sünden vergeben. Ich will all eure Sünden vergeben. Wisst ihr, an seinem eigenen Urteil festzuhalten, bedeutet nur Vergebung, nicht als sichere Zuflucht zu haben. eine andere Zuflucht zu haben als Gnade. Aber wie schön ist es, der Herr sagt, er will unsere Schuld vergeben. Und es ist deswegen noch so besonders, wisst ihr warum? Es zeigt seine tiefe Liebe. Er vergibt nicht einfach so. Jesus trug die Strafe all dieser Schuld. Er musste die Strafe für die Schuld auf sich nehmen. Für jede Sünde musste er büßen. Als er also den Petrus berief, als er sagte, du bist Simon, Jonas Sohn, da wusste er von seinem Versagen. Er wusste von dem, was in ihm ist. Und er sagte, ich bin bereit für alle deine Sünden, selbst für die, die du heute nicht siehst, selbst für die, die du heute noch leugnest. Ich bin bereit für alle deine Sünden, mich selbst hinzugeben, um die Schuld der Sünde zu tilgen. Und dir eine Gerechtigkeit zu schenken, die vor Gott gilt. Wir wollen weitergehen. Das Urteil des Petrus über sich selbst. Und jetzt wollen wir, wenn wir weitergehen, wenn wir merken, dass die Bibel uns Hilfsmittel gibt, um uns zu zeigen, wann wir genau da sind, wo der Petrus ist. Denn es dauert nicht lange, da ruft der Herr Jesus gerade Petrus, Jakobus und Johannes, um mit ihm nochmal besonders in den Garten Gethsemane zu gehen, und er fordert sie auf, dort mit ihm zu beten. Ich möchte hier auch hier ein paar Verse lesen. Dann heißt es, und er nahm Vers 37, Matthäus 26, Vers 37, und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich, und er fing an, betrübt zu werden, und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Es war eine der tiefsten Stunden unseres Herrn Jesus Christus, und er bat seine Jünger, doch ihm beizustehen im Gebet und mit ihm zu wachen. Vers 40, die Antwort. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wacht und betet. Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betet und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kommt und findet sie wieder schlafend. Denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach eben dieselben Worte. Dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen, schlaft ihr noch immer und ruht? Siehe, die Stunde ist nahe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert werden. Wenn dein Urteil ein Urteil ist, das nicht der Wahrheit entspricht, wird die Konsequenz immer die sein, die wir hier bei Petrus sehen. Die Gebetslosigkeit. Und ich meine nicht das regelmäßige Gebet, das wir, ich bin nicht gegen ein regelmäßiges Gebet, ich bin dafür, ich denke, es ist wichtig, aber ich will nur sagen, ich meine nicht das regelmäßige Gebet, dass wir abhalten, um uns in unseren eigenen Augen gerecht zu sein. Um in unseren eigenen Augen gute Christen zu sein. Ich meine das Schreien der Seele zu Gott. Ich meine das, was Gebet wirklich ist, nämlich der Ausdruck unserer Hilflosigkeit und Abhängigkeit von Gott. Das Bewusstsein, dass wir nichts tun können. Übrigens, das war, was Petrus gerade vorher gesagt hatte. Die Erkenntnis darüber, wie schwach wir sind in dem Werk Gottes, wie schwach wir sind gegenüber der Sünde. Jesus sagt hier, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtungen fallt. Und was macht Petrus? Er schläft. Und Jesus sagt es dreimal und er schläft wieder. Hätte er nicht allein um Jesu willen wachen sollen? Ich wiederhole, Nach Gottes Vorsehung konnte kein Mensch Christus beim Erlösungswerk helfen. Das wird hier deutlich. Aber von Petrus aus gesehen, sehen wir doch, dass er Entscheidungen trifft, dass es etwas offenbart über seine Haltung, genau das, was er vorher gesagt hat, wenn alle an die Anstoß nehmen, ich nicht. Wenn alle dich verleugnen, ich nicht. Wisst ihr, diese Haltung ist der eigentliche Grund unserer Gebetslosigkeit. Oder wir können sagen, dieses Denken über uns selbst ist der eigentliche Grund, warum unsere Gebete zur Form geworden sind oder gar nicht mehr da. Du brauchst neu Gottes, die Anerkennung des Urteils Gottes über dich. Ein besseres Verständnis darüber, wie schwach du gegenüber der Sünde bist, wie schwach gegenüber der Verführung. Und die Konsequenzen dieser Haltung sehen wir auch in diesem Text. Natürlich, wenn wir uns den Bericht etwas ausführlicher anschauen, dann sehen wir, sie mussten müde sein. Sie hatten wirklich harte Tage hinter sich. Und der Tag hier war ein langer Tag gewesen. Es war normal, müde zu sein, aber schaut, das ist, was der Mensch tut, der sein Vertrauen auf sich selbst setzt. Er fängt an, die Bedürfnisse des Lebens hier auf der Erde, die natürlichen Bedürfnisse wie Essen, Trinken, Kleidung, Schlaf, sexuelle Bedürfnisse, er fängt an, sie den geistlichen Bedürfnissen überzubewerten. Er fängt an, sie als wichtiger anzusehen. Er fängt an, natürlich müssen wir schlafen. Aber er fängt an, wenn es darauf ankommt, dass beide irgendwo notwendig sind, den körperlichen, natürlichen Bedürfnissen den Vorrang zu geben. Ihr merkt, es trübt unser Urteilsvermögen, was wichtig ist. Er muss nicht wachen, weil er ist ja stark gegenüber der Sünde. Die Folge ist das, was wir gleich am Anfang gelesen haben, die Verleugnung. Aber dazwischen ist noch ein etwas interessanter Hinweis, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Als Jesus dann gefangen genommen wird, da heißt es von Petrus, und siehe, einer von denen, Johannes sagt uns, dass es Petrus war, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Jesus sprach zu ihm, stecke dein Schwert an seinem Platz, denn alle, die das zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Wie würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so kommen muss? Markus erzählt uns dann, dass Jesus das Ohr heilt. Seiner großen Gnade heilt er das Ohr. Aber diese Bewertung, die wir in Gethsemane bei Petrus finden, bringt uns immer dahin, dass wir meinen, das Werk Gottes mit fleischlichen Mitteln bauen zu können. Und den Feind mit unseren eigenen Ressourcen schlagen zu können. Gebetslosigkeit führt uns dahin, dass wir Techniken und sonstige Mittel gebrauchen, nur um zum Ziel zu gelangen. Warum? Weil wir nicht mehr der Macht Gottes glauben, sondern nur noch unsere Strategie. Das hat etwas mit persönlichem Leben zu tun. Wie schnell wird, glaube ich, mit meinem Zorn meine Kinder dahin bringen zu können, wo sie sein sollen? Ich meine, mein Zorn könnte irgendetwas bei ihnen geistlich hervorbringen. Wie schnell ist dies oder dies Mittel? Und da geht es bis zum Betrug, bis zur Heuchelei, die wir geneigt sind zu nehmen als Mittel, um ja unsere Kinder dahin zu bringen, wo wir sie haben wollen. Gottes Werk wird so nicht gebaut. Und als Gemeinden sehen wir das heute überall. Man erfindet 1000 Strategien, um Gemeinde wachsen zu lassen. Aber man kehrt nicht um zu dem, der allein Gemeinde bauen kann. Mit Gebet und Flehen. Wie viel Schaden wird dadurch hervorgebracht? Petrus hat es hier dahin gebracht, dass Jesus rechtmäßig angeklagt hätte werden können als jemand, der Leute beeinflusst zu einem Aufstand. Der Herr heilt den Schaden. Deswegen konnte man ihn deswegen nicht anklagen. Er ist ein Unruhestifter, wollten sie ihn anklagen, aber sie konnten nicht, denn das Ohr war geheilt. Es gab keinen Beweis mehr. Aber wir merken, das ist, was es hervorbringt für das Reich Gottes. Es wird immer das Gegenteil hervorbringen, als Geistlichkeit zu fördern. Es wird nie das Werk Gottes hervorbringen. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Das Werk Gottes muss mit geistlichen Mitteln gebaut werden. Der Kampf gegen die Sünde kann nicht mit Sünde erfolgen, noch mit sündigen Neigungen, sondern wir werden den Sieg erringen durch das Aufheben unserer Hände zu Gott. Denkt über den Kampf von Amalek. Und nun muss Petrus so tief fallen. Lukas sagt uns, dass Jesus ihm vorher gesagt hat, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Oh, welche eine Gnade. Petrus, der gesagt hat, mit dir bin ich bereit, in den Tod zu gehen, verleugnet ihn vor einer Magd. Wir könnten da noch weiter hineinschauen. Es ist auch interessant, dass er mit ihnen am gleichen Feuer sitzt, dass er dort sitzt, wo die Gottlosen sitzen, aber er verleugnet am Ende ihn vor einer Magd. Und dann ist es dreimal. Und dann kräht der Hahn. Johannes sagt uns, Jesus drehte sich beim Prozess um und schaute Petrus an. Unser Text hier heißt es, er hörte den Hahn krähen und er ging hinaus und weinte bitterlich. Ist das eine gute Botschaft? Ich denke, das ist eine sehr gute Botschaft. Als der Herr Jesus sagt, ich will dich zu einem Petrus machen, dann wusste er, dass er ihn hier durchführen musste. Die gute Botschaft ist, dass der Herr es nicht leichtfertig tat. Er nahm die Strafe für das Versagen von Petrus auf sich. Er war hier dabei, für diese seine Sünden zu büßen. Christus litt für die Sünden von Petrus. Und er betete als Priester und als Opfer. Hat er sein Werk hier genau getan für seinen Knecht, der ihn so elendig verlassen hat? Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Die Bibel zeigt uns, dass es eine echte, eine gottgewollte Traurigkeit war. Ein wirklicher Zerbruch über seine eigene Haltung. Das war der Punkt, wo Petrus dahin kam, wo der Herr Jesus ihn haben wollte. Hier ist es, wo Petrus endlich zugab, Herr Jesus, du hast recht. Und die Schrift hat recht. Merkt ihr, das ist so entscheidend für jemanden, der noch nicht errettet ist, aber genau das ist so entscheidend für uns als Gläubige, dass wir immer wieder an diesem Punkt kommen. Galaterbrief zeigt uns, dass es nicht das erste Mal und das letzte Mal war, wo Petrus hier hinkommen musste. Wir müssen immer wieder an diesem Punkt kommen, dass wir über unser eigenes Urteil, unser Selbstvertrauen und all unsere eigenen Wege bitterlich weinen. Nicht wie Judas. Das ist ganz wichtig. Es gibt eine falsche Traurigkeit. Das wäre die Traurigkeit, wie viele Menschen würden nach dieser Situation, nachdem sie vorher groß sich gerühmt haben, dann elendig versagt haben, auch weinen. Aber wisst ihr, was sie beweinen würden? Den Verlust ihres Stolzes. Den Verlust ihrer eigenen Gerechtigkeit. Sie würden zornig sein über die ganze Welt und über die ganze Umstände. Sie würden zornig sein über sich selbst, weil sie sich blamiert haben. Ja, sie würden wie Judas bis zum Selbstmord gehen. Dieses bitterliche Weinen bedeutet, die volle Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen und zu Gott umzukehren und ihn um Vergebung zu bitten. So ein Diener so ein Diener, so elendig, so feige versagt. Kann der noch gebraucht werden im Reiche Gottes? Merken wir, deswegen habe ich Johannes gelesen, es war die Voraussetzung, um von Gott gebraucht zu werden. Es war die Voraussetzung, um von Gott gebraucht zu werden. Es war Gottes Mittel, um den Petrus zu einem nützlichen Werkzeug zu machen in seinem Reich. Wir können Gott nicht dienen, wenn wir nicht bereit sind, uns von ihm bei der Hand zu nehmen zu lassen und uns in die Wahrheit führen zu lassen. Wir können Gott nicht dienen, wenn wir nicht bereit sind, uns von ihm hineinführen zu lassen in die Erkenntnis, wie absolut unfähig wir sind, auch nur das Geringste für ihn zu tun. Erstens und zweitens, wie geneigt wir sind, ihn zu verlassen, zu verleugnen. Wie geneigt wir sind, verführt zu werden, versucht zu werden, wie schwach wir sind, selbst bei den kleinsten Anfechtungen, wo es darum geht, eine Stunde länger zu schlafen oder aufzustehen, um zu beten. Jesus spricht zu ihm: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Wir sehen schon die Antwort. Hier ist nicht mehr der Petrus, der Jesus erzählt, was Jesus über ihn glauben soll. Hier ist der Petrus, der Jesus nur sagt, was in seinem Herzen ist. Aber mit dem tiefen Bewusstsein, dass Gott das alles kennt. Er kennt es. Er weiß es. Und dreimal diese Antwort und dreimal die Bestätigung, dass er ihn lieb hat. Warum hat er ihn lieb? Weil er ihm die Schuld vergeben hat. Unser Versagen ist nicht eine Disqualifikation für den Dienst, sondern unser Versagen ist oft Gottes Mittel, damit Gnade allein unser Ruhm ist und gerade damit wir endlich qualifiziert werden für seinen Dienst. Wie können wir Gnade verkündigen, ohne wirklich Gnade in unserem Herzen zu rühmen? Wie können wir Diener Gottes sein, ohne dass Gnade unsere Grundlage ist, unser Vertrauen? Das ist doch unsere Botschaft. Unsere Botschaft ist doch Christus und der Reichtum seiner Vergebung. Und da sehen wir, im Reiche Gottes herrschen andere Gesetze. Wir denken immer, die Starken, die geistlichen Überflieger, das sind die guten, gebrauchten Werkzeuge für Gott. Nein, falsch. Die schwach sind. Die wissen, dass sie nichts können. Das sind die Gott braucht. Und die möchte er in seinen Dienst berufen. Aber genau das ist die Ursache, warum der Petrus den Herrn Jesus so liebte. Liebe zu Gott. Liebe zu Gott ist die Grundlage, sagt uns Philipper 1, damit wir unterscheiden können, worauf es ankommt. Liebe zu Gott ist das, was uns nützlich macht im Werke Gottes. Liebe zu Gott ist das, was uns lehrt, das Wichtigste vom Wichtigen zu unterscheiden. Ich wiederhole nochmal die Hoffnung. Gott wird uns diese Lektionen lehren. Gott wird uns Wege führen, ähnlich wie Petrus. Er tut es um seiner ewigen Liebe willen, um uns nützlich zu machen in seinem Werk. Geben wir ihm die Antwort. Die Antwort, dass wir uns in seine Gegenwart stellen und sagen: Herr, ich wage nicht, mich selbst zu beurteilen. Beurteile du mich. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe und erfahre, wie ich's meine. Und sieh, ob ein Weg des Abgotts bei mir ist. Und leite mich auf Wegen der Ewigkeit. Und wenn du so betest, was wird Gott tun? Er wird dich Wege führen, an denen dein Herz offenbar wird. Hier ein Menschen, da eine Situation. nimm es aus seiner Hand. Sag, Herr, ich will lernen, mich deinem Urteil zu unterwerfen. Und bete. Bete, weil er Macht hat, dir sowohl zu helfen, deine Antwort zu, die rechte Antwort zu geben, als auch Macht hat, dir echte Buße zu geben. Amen.